Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Wie gut, dass Sonja Liegert-Igelmund mal ausnahmsweise kurz Langeweile hatte. Sonst hätte sie sich wohl niemals auf ein Casting für einen Dokumentarfilm eingelassen. Aber so kam Sonja Liegert-Igelmund als Hebamme nach Ghana, erlebte dort einen völlig anderen Hebammenalltag als im hochtechnisierten Wohlfühlkreissaal in Deutschland. Aber sie hatte eine so gute Zeit, dass die Hebamme ein Jahr später nicht nur zurückkam, ihre Familie mitbrachte, sondern auch noch einen riesigen Container im Gepäck hatte, voll mit medizinischen Geräten, Schulbüchern und anderen notwendigen Dingen. Ein neues Abenteuer. Und eines, was zu einer längeren Aufgabe werden könnte. Ich freue mich sehr, dass Sonja Liegert-Igelmund heute Zeit für uns hat. In dieser Sendung Menschen herzlich willkommen. Und herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio. Die Sendung Menschen. Sonja Liegert-Igelmund, ihren Namen kennen wir schon, aber ansonsten noch fast gar nichts. Deswegen bitte Alter.
38.
Beruf.
Hebamme.
Berufung.
Auch Hebamme.
Von meiner Mutter habe ich gelernt.
Oh, ja, gute Frage. Ich glaube eine ganze Menge.
Ohne meinen Vater?
Würde ich nicht so gut Englisch sprechen.
Dass ich eine schlechte Schülerin war, hat
mir geholfen, mich durchzubeißen.
Dass ich Hebamme werden wollte, wusste ich in dem Moment, als
ich sonntags auf dem Sofa saß und mir den Berufskatalog durchgeblättert habe und beschlossen hatte, dass ich doch nicht Krankengymnastin werden will, mit Schwerpunkt auf Schwangerengymnastik, sondern dass es doch viel einfacher und direkter wäre, wenn ich einfach direkt Hebamme werde.
Der Moment, in dem ein Baby auf die Welt kommt, ist jedes Mal
ein Wunder.
Der Moment, als Bismarck an einem Mittwoch auf die Welt kam, war für mich
sehr besonders, weil es das erste afrikanische Baby in Afrika war, dem ich auf die Welt geholfen habe.
Als Hebamme zu arbeiten, heißt heute vor allem
sehr belastbar sein.
Ohne den Grand Prix de Revision de la Chanson 2011 in Düsseldorf
wäre ich als Kölnerin gar nicht nach Afrika geflogen.
Ein Casting für einen Dokumentarfilm machen heißt
einfach mal alles rechts und links liegen lassen und sich auf was ganz Neues einlassen.
Als ich in Ghana im Hebammenheim ankam, war mein erster Gedanke
hui, hier ist es aber doch sehr rustikal.
Dass die Frauen in Ghana, wenn die Geburt komplizierter wird, per Anhalter ins Krankenhaus müssen, ist für mich
und für alle anderen auch absolut unvorstellbar.
Von meinen Hebammenkolleginnen in Ghana habe ich gelernt,
wie es ist, ohne Konsum zu leben.
Ich wollte wieder nach Ghana zurück,
um meine Hebammenkollegin wiederzusehen, unbedingt.
Dass ich dabei einen ganzen Container Sachen verteilen konnte, war für mich
ein Wunder.
Und für die Menschen vor Ort?
Auch ein Wunder.
Am Wasserfall in Ghana mit meiner Familie zu stehen, war
ein eingelöstes Versprechen, was ich Patience im Jahr davor gegeben habe.
Für die Hebammenstation in Ghana will ich noch
eine ganze Menge mehr tun als bisher.
Wird das großes Hilfsprojekt werden?
Na, es ist schon eins.
Gott ist?
Ja, Gott ist.
Jetzt ganz viel zu diesen Themen in dieser Sendung. Im Domradio in der Sendung Menschen heute unser Gast Sonja Liegert-Igelmund. Ich sage jetzt nochmal den ganzen Satz und ab jetzt sage ich Sonja Liegert, okay?
Sehr gut.
Einverstanden. Zu uns geführt hat sie eine private Hilfsaktion, die sie vor kurzer Zeit durchgeführt haben. Sie haben einen ganzen Container voller Dinge für ein Dorf in Ghana organisiert und selber dorthin gebracht. Das ist eine lange Geschichte und wir werden diese lange Geschichte auch erzählen. Und jetzt fangen wir einfach rückwärts an. Wir fangen am Ende an und dann arbeiten wir uns zum Anfang vor. Sie haben tatsächlich einen ganzen Container voll Sachen organisiert. Ich weiß nicht, ob Sie mal neben einem Container gestanden haben und mal so 6 lange Schritte gemacht haben, weil so lang ist der nämlich. Als erste Frage, Sonja Liggett, was war in dem Container drin?
In dem Container waren nur Sachen, die die Schule oder die Krankenstation weiterbringen konnten. Das sollte nicht die Privatleute unterstützen, sondern die Allgemeinheit, weil das sicherer ist, wenn man in Afrika mit einem Hilfscontainer ankommt. Also Schulbücher, Stifte, wir hatten 2 Globen dabei, wir hatten Liegen fürs Krankenhaus dabei, eine Klimaanlage für den Kreissaal, Farbe, um den Kreissaal zu streichen, sehr viel Verbandsmaterial, Klemmen, Scheren, Instrumente, also alles, was fürs Krankenhaus gut ist und alles, was für die Schule gut ist, damit sich keiner benachteiligt fühlt.
Wie viel passt da rein? Also konnten Sie sich vorher vorstellen, was ein Container wirklich ist?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe zwar die Abmessung gehört und habe gedacht, wow, da passt bestimmt viel rein, aber wie viel genau wusste ich nicht. Mein Mann hat dann ausgerechnet, dass das also mindestens 200 Umzugskisten sein würden, die wir dann Gott sei Dank auch gesponsert bekommen haben und packen konnten, als dann die Spenden eingetroffen sind.
200 Umzugskisten.
Ja.
Wow.
Und nicht nur die 200 Kisten passen am Ende in den Container rein, sondern auch noch sehr große Teile dazu, wie Matratzen oder ein Narkosegerät, Röntgenbildbetrachter und so weiter. Und als ich angefangen habe zu sammeln, wusste ich nicht, wie viel Zeit ich habe. Im Endeffekt waren es exakt 8 Wochen. Und diese ganzen 8 Wochen habe ich mich gefragt, habe ich jetzt schon genug? Oder ist er noch halb voll, halb leer, wie auch immer? Keine Ahnung. Ich wollte natürlich, dass der voll wird. Ich wollte nicht mit einem halb leeren Container nach Afrika fahren. Das wollte ich nicht.
Was auch schon total viel gewesen wäre.
Ja, aber wollte ich nicht. Ich wollte, okay, dass der Rand voll ist. Und dann am 22. August fuhr also auf dem LKW der Container vor. Und wir haben den beladen und ich wusste ja erst, als wir fertig waren, ob der voll wird.
Lassen Sie mich raten, es war genau richtig.
Es war genau richtig, genau.
Es ist nicht, also was ist das für ein Gefühl in dem Moment, wo man so lange, also nein, eigentlich nicht, so lange, sondern eine kurze Zeit unter Hochdruck an etwas gearbeitet hat, ohne zu wissen, ob das passt?
Das ist sehr schwierig, weil das wie so ein Phantom ist. Man versucht es sich die ganze Zeit vorzustellen, ob es passt oder nicht. Und man kommt ja aber zu keinem Schluss. Man muss ja auf den Tag warten. Und an dem Tag kann man auch nichts mehr ändern. Man kann nichts mehr dazu holen oder rauslassen. Es muss dann passen. Und wenn man dann die Türen zumacht von einem vollen Container, ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Also ganz ehrlich, ein Container klingt nach Logistik, nach Transportunternehmen. Es ist nicht meine allererste Assoziation, wenn ich an Hebamme denke. Wie haben Sie einen Container aufgetrieben?
Nach meiner ersten Reise nach Ghana habe ich allen davon erzählt, wie es da war. Ich habe in den Klassen von meinen Söhnen in der Schule Vorträge gehalten, habe ganz viele Bilder gezeigt und denen erklärt, wie die Kinder in Afrika leben, mit wie wenig Konsum die klarkommen, mit wie wenig Schulmaterial die arbeiten müssen. Und habe das auch in Hebammenschulen gemacht und habe da dann eher über die Arbeit der Hebammen erzählt. Und in der Klasse meines Sohnes Nils habe ich das angekündigt am Elternabend, dass ich das gerne machen möchte. Und dann sagte eine Mutter, die Uta, sie sagte, mein Mann ist Logistiker, vielleicht kann der dir eine ganze Palette oder so darunter bringen. Dann habe ich gesagt, ja, frag doch mal. Und das hat sie gemacht. Und dann hat ihr Mann Thomas Kistner bei seinem Unternehmen nachgefragt, ob das möglich wäre. Und dann hat
eine
diese
Palette.
Firma aufgestockt und hat einen ganzen Container gesponsert. Und dann erfuhr ich vor der Schule, vor der Domsingenschule, freitags nachmittags, Sonja, du hast einen ganzen Container zum Füllen. Und dann musste ich mich erstmal sammeln und überlegen, wie ich den denn jetzt aus dem Stegreif voll bekommen soll, weil so viel hatte ich ja gar nicht. Ich hatte zwar schon ein bisschen gesammelt für meine Koffer, aber nicht so viel. Und dann habe ich 2 Tage überlegt und dann habe ich sonntags eine E-Mail verfasst, habe ein Foto eingefügt von dem Kreissaal in Ghana, diesem kleinen grauen Zimmerchen, habe einen Link zum Film, zur ersten Dokumentation eingefügt und einen Link zum Blog, den ich schreibe über die Zeit dort und habe dann alle, die ich kenne, um Spenden gebeten für die Schule, fürs Krankenhaus und habe dann diese E-Mail an alle, die ich kenne, geschickt. Und sehr viele haben diese E-Mail auch wiederum an alle weitergeleitet, die sie kennen. Mhm. Und dann trudelten nach und nach Spenden bei mir ein. Ich habe aber parallel immer weiter noch telefoniert, Firmen angeschrieben, Krankenhäuser, in denen ich mal gearbeitet habe, angeschrieben. Und die Menschen, die sich begeistern konnten, die haben dann auch wirklich reichlich gegeben, weil die wussten, ich bringe die Sachen persönlich vorbei.
Das ist das Geheimnis, oder?
Das war genau das Geheimnis. Sie wussten, es kommt an, und zwar direkt.
Denn das ist ja heute, also viele Organisationen werben um diesen Kuchen, den Menschen zur Verfügung stellen an Spenden und versuchen, sich da ein Stück abzuschneiden. Und das wird ja immer schwieriger. Aber ich glaube, wenn man die Person kennt, die sagt, ich nehme das mit runter und ich sage euch, hier ist ein Foto, da geht es hin und die bekommen das, dann ist die Bereitschaft viel, viel größer.
Genau so ist das. Die Bereitschaft war dann riesengroß. Also es war toll. Und nur so habe ich es geschafft, diesen Container voll zu bekommen.
War das ein komisches Gefühl, um Spenden zu bitten?
Nee, in dem Fall nicht, weil es so direkt war. Ich wusste, für wen ich diese Spenden haben möchte. Und dann war es gar nicht komisch. Dann war es mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und für mich war es auch immer wie Weihnachten, wenn wieder ein Paket ankam. Es war einfach großartig.
Waren das überwiegend Sachspenden oder waren es auch Geldspenden? Und Sie haben sich dann noch aufgemacht und Dinge gekauft?
Also im Vergleich zu den Sachspenden waren es nicht so viele Geldspenden, also hauptsächlich Sachspenden. Insgesamt waren es 2.500 Euro Geldspenden, was auch eine Menge Geld ist. Davon habe ich ein paar Dinge gekauft, die ich mitgenommen habe. Aber das meiste Geld, 2.000 Euro, habe ich mit runtergenommen, vor Ort umgetauscht und davon noch Dinge in Auftrag gegeben, die vor Ort nötig waren.
Okay. Sie haben eben schon gesagt, das war die zweite Reise. Die erste Reise haben Sie zusammen mit der Kamera gemacht, die zweite auch, aber das war erstmal nicht geplant. Und ich sag mal, eine steile Medienkarriere war Ihnen nicht wirklich in die Wiege gelegt. Im Gegenteil, Sie galten als eine schwache Schülerin und man weiß nie, was aus denen wird. Aber die Geschichte erzählen wir gleich. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist die Hebamme Sonja Liggett, die in Eigenregie eine Hilfsaktion für Ghana managt. Das erfordert viel Engagement, Einsatz, Hartnäckigkeit, Redegewandtheit, um Spenden zu sammeln und Schreibtalent, um das Ganze in einem Blog darzustellen im Internet. Sonja Liggett, wer von Ihren Lehrern hätte Ihnen das zugetraut?
Gar keiner.
Wie kommt das?
Ich war eine ziemlich schlechte Schülerin jahrelang. Ich habe mich im Unterricht nicht beteiligt, ich habe wirklich fast nie was gesagt, die Arbeiten waren nie gut, also das hätte wirklich keiner gedacht, also ich war echt ein Spätzünder.
Haben Sie sich das selber zugetraut?
Damals, als ich schlechte Noten immer eingefahren habe, sicher nicht, nee.
Wie ist das anders geworden? Es gibt ja viele, die sich in der Schule sehr schwer tun und mein Empfinden ist, dass sich das nochmal ein bisschen auch geändert hat, dass es heute, sagen wir mal, schwerer ist, Fuß zu fassen, als es früher war oder zu unserer Zeit war. Wann hatten Sie das Gefühl, ich war zwar eine schlechte Schülerin, aber aus mir wird trotzdem was?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Also was ich weiß, ist, dass ich immer in der Klasse gesessen habe und alles so empathisch mitbekommen habe. Also wer gut aufpasst, wer stört, wer gut mitmacht, alles, was so zwischenmenschlich da unterwegs war, das habe ich alles mitbekommen. Da hätte ich auch seitenlange Aufsätze drüber schreiben können. Aber so die direkten Fragen vom Lehrer, die waren für mich sekundär. Und das hat sich erst geändert, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Da war ich noch nicht ganz 16 und irgendwie hatte ich da plötzlich so einen Anker, da konnte ich alles erzählen, alles loswerden und hatte auf einmal den Kopf frei, um in der Schule auch aufzupassen. Und dann wurden schlagartig meine Noten besser.
Okay, es hat eigentlich noch in der Schule angefangen.
Mhm. Ja.
Sie haben sich den Hebammenberuf ausgesucht und dazu braucht man, denke ich, Selbstvertrauen. Das heißt, es muss eigentlich ja auch schon am Ende der Schulzeit was da gewesen sein, wo Sie sich was zugetraut haben.
Ja, also ganz zart, glaube ich schon. Also es gab so ein paar Sachen, die dann plötzlich gut geklappt haben. Also ich konnte zum Beispiel nie gut vorlesen. Bis zur 10. Klasse konnte ich nicht gut vorlesen. Also ich musste jeden Punkt, jedes Komma mitlesen. Das war eine Katastrophe und ich wurde dann auch eigentlich gar nicht mehr drangenommen, um in Geschichte irgendwelche Quellen vorzulesen oder so. Und Referate waren auch immer ganz schwierig. Und dann waren wir in der 11. Klasse und dann wurden die Klassen neu zusammengewürfelt in Kurse und dann saß ich da im Religionsunterricht, neuer Lehrer, Christoph Biskupek. Und der Lehrer wollte, dass jemand das Vorwort im neuen Religionsbuch vorliest. Und da habe ich mich natürlich sicher nicht gemeldet, weil vor all den neuen Klassenkameraden wollte ich mich nicht bis auf die Knochen blamieren. Und dann hat der mich aber drangenommen. Und ich merkte und spürte so ein leises Raunen bei meinen Klassenkameradinnen, weil die wussten, was jetzt kommt, nämlich eine kleine Katastrophe. Und ich habe einfach nur gedacht, okay, irgendwie muss das jetzt hier klappen. Habe angefangen, diesen Text vorzulesen, habe mich so konzentriert, als ich fertig war. Ich war schweißgebadet, ich hatte keine Ahnung, was ich vorgelesen hatte, wirklich keine Ahnung. Ich konnte mich nicht erinnern, aber meine Klassenkameradinnen saßen da mit heruntergeklapptem Kinn und ich habe mir vom Herrn Biskupek so ein fettes Lob eingefahren, wie toll ich dieses Vorwort vorgetragen hätte, dass ich doch recht stolz war, aber auch sehr überrascht und ab da konnte ich vorlesen.
Okay, das heißt, es hat diese Erfahrung gebraucht, weil, also ich habe einen Höllenrespekt vor einem Beruf wie dem einer Hebamme. Das heißt, ich hätte mir nach dem Abitur niemals das zugetraut. Deswegen frage ich danach, denn das muss ja irgendwas, es muss ja irgendwas dazwischen gewesen sein. Ne? Wenn ich nur schlechte Noten bekomme, dann traue ich mir doch nicht zu, irgendwann mal selbstständig Kinder auf die Welt zu bringen.
Also ich wollte unbedingt Hebamme werden. Mich haben Schwangere fasziniert und ich liebe Babys.
Okay.
Ich wollte das unbedingt werden. Und als ich einmal den Gedanken hatte, ich möchte Hebamme werden, da war es auch klar. Ja, dann war es wirklich klar, dass ich das will. Und man musste noch nicht mal Abitur haben, um diesen Beruf zu erlernen. Hatte ich jetzt aber. Das war natürlich eine gute Voraussetzung. Mittlerweile kann man das auch studieren. Leider konnte man das damals noch nicht. Hätte ich gerne gemacht, das Studieren. Und es war ein langer Weg, sich da zu bewerben. Also man musste sich da durchbeißen. Aber es war wirklich einfach der Wille, dass ich das machen will. Und ich wusste einfach, das ist genau das für mich. Und in der Schule, ich mochte sehr gerne den Biologieunterricht.
Mhm.
Ich mochte sehr gerne Kunst. Und irgendwie, die Mischung ist dann einfach gut, um Hebamme zu werden.
Sie hatten, als Sie dann einmal Hebamme waren, eine gute Zeit und haben das gerne gearbeitet. Sie hatten aber auch Lust, andere Aktivitäten zu machen. Und dann gab es eine Zeit, da hatten sie Lust auf ein Abenteuer. Und der sollte kommen mit dem Grand Prix de Revision de la Chanson. Unser Gast heute in der Sendung Menschen, Sonja Liggett, die Hebamme Sonja Liggett, ist seit eh und je ein Fan des Grand Prix de Revision de la Chanson. Man sagt ja heute leider Eurovision Song Contests. Seufzt, das finde ich gruselig. Aber nun gut, so ist es. Egal wie er heißt, Sonja Liggett, Sie lieben ihn. Warum eigentlich?
Weil es einfach eine Riesengeschichte ist für Europa. Der ist ja erfunden worden als Bollwerk gegen den Kalten Krieg, als Bollwerk gegen den Ostblock. Der Ostblock hatte ja auch seinen eigenen Grand Prix, das weiß fast keiner. Und da kommt einfach ganz Europa zusammen und singt und präsentiert sich an einem Abend auf oft sehr kuriose Art und Weise. Ich finde das sehr unterhaltsam. Und Europa guckt zu und am Ende guckt man, ob Europa an dem Abend den gleichen Geschmack hat. Und das finde ich fantastisch. Und das ist für mich die Mutter aller Castingshows. Hat einen sehr hohen Unterhaltungswert und ich gucke das einfach immer schon sehr, sehr gerne und finde es auch spannend zu gucken, welche Lieder mir gefallen und ob eins davon auch gewinnt, also ob ich an dem Abend den gleichen Geschmack habe wie der Rest von Europa. Ich finde es hochspannend.
Okay, das erklärt aber vielleicht ja auch ein bisschen, warum es immer so ein geschlossenes Ostblock-Staaten-Voten gibt, wenn es noch einen eigenen Ost-Grand Prix gab, oder?
Ja, wobei das ist eigentlich gar nicht mehr so. Das wird immer gesagt, aber wenn man mal genau hinguckt, ist es nicht so. Also man sagt immer, ja, das ist total politisch. Ja, vielleicht könnte man das denken, aber wenn am Ende das beste Lied gewinnt, dann kann es das ja nicht gewesen sein. Dann war es am Ende nicht politisch.
Sie denken, dass am Ende das beste Lied gewonnen hat?
Oft, ja.
Also, oft, okay.
Doch, oft. Also dieses Jahr war es zum Beispiel wirklich das beste Lied aus Schweden. Und als zum Beispiel in Norwegen der Alexander Rybak gewonnen hat, das war auch an dem Abend das allerbeste Lied. Und die Lena war auch nicht schlecht.
Sie haben gesagt, wenn das mal in Deutschland ist, dann bin ich dabei. Dann war es schade, dass die Tickets so teuer waren. 2011 in Düsseldorf, nach dem Sieg 2010 von Lena Meyer-Landrut. Aber im Nachhinein war es gar nicht so schade, sondern ein Glück, weil es hat sie auf eine Idee gebracht.
Ja, also wenn, dann wäre ich gerne mit in der ersten Reihe gewesen, hätte meine Familie mitgenommen, dann hätte uns der Abend 3.000 Euro gekostet. Und das war mir dann doch ein bisschen viel. Und dann habe ich gesagt, gut, dann eben nicht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, aber wenn da so viele Leute nach Düsseldorf kommen aus ganz Europa, die brauchen noch Leute, die helfen, die gut Englisch sprechen können. Also irgendwie muss ich da mal gucken, ob die nicht Leute brauchen. Und dann wurden tatsächlich Volunteers gesucht, die mithelfen. Und dann habe ich mich beworben. Und dann war ich bei einem Bewerbungsgespräch und dann bekam ich einen Anruf von Steffi Röhrig, die die ganzen Volunteers gemanagt hat. Und sie hat mich gefragt, ob ich Delegation Host Teamleader sein möchte. Und dieser Job war ein absolutes Sahnestück. Denn alle Länder hatten jeweils zwei Hosts, die sie betreut haben, die mit die Proben organisiert haben, den Bus, einfach Dinge, die fehlten, die die Partys gemanagt haben. Ja, jedes Land hatte zwei Volunteers, die dieses Land begleitet haben, die die Landessprache sprachen, zum Beispiel Norwegisch und Englisch und Deutsch. Und diese Hosts hatten immer einen Teamleader. Und wir waren 6 Teamleader und ich hatte 7 Länder mit zu betreuen. Und diesen Job hatte die Steffi mir angeboten und ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Das ist natürlich super, weil man so nah mit dabei war. Und so war ich dann auch nah mit dabei, bei allen Proben, bei Partys. Ich war bei allen Shows mit dabei in der Arena, habe alles mitbekommen, also näher dran ging überhaupt gar nicht. Und es war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, weil auch einfach diese 550 Volunteers so motiviert waren. Hat ja keiner Geld für bekommen, aber alle wollten, dass dieses europäische Fest in Düsseldorf gut klappt. Und also haben alle Gas gegeben in die richtige Richtung und es war ein fantastisches Erlebnis und es hat alles gut geklappt. Und ohne die Volunteers hätten die echt alt ausgesehen da an der Arena.
Sie waren also viel näher dran, als Sie mit einer Show in der ersten Reihe je gekommen wären.
Ja, absolut.
Es gab während dieses Grand Prix einen Moment, der erinnert mich an den Moment, den Sie eben aus dem Religionsunterricht erzählt haben, wo sie eine Aufforderung bekamen, mal kurz geschluckt haben und dann gedacht haben, das ist mein Moment. Was war das?
Ja, es wurden eines Tages Lichtdoubles gesucht und es war der Tag, an dem die erste Generalprobe in der Arena stattfinden sollte. Und Lichtdouble klang spannend. Ich hatte schon mal vorher Lichtdoubles gesehen, die standen auf der Bühne für die Lichteinstellung und ich dachte, auf der Bühne möchte ich selber auch einfach mal draufstehen. Wie toll. Und habe gesagt, mache ich mit. Und dann wurden wir Backstage in den Bereich reingeführt, der Green Room genannt wird. Und Green Room hat mich immer sehr fasziniert, wenn die Künstler da sitzen nach der Show und auf ihre Punkte warten. Und also saß ich auf einmal in diesem Green Room, in dieser Wabe, zusammen mit anderen Volunteers und fand es super. Da war ein großer Fernseher und wir konnten die ganze erste Generalprobe komplett gucken, Backstage im Green Room. Und ich fand es köstlich, dass ich da sitzen durfte. Und dann kam eine Aufnahmeleiterin und hat gesagt, wer von euch spricht gut Englisch? Und normalerweise lasse ich da immer alle anderen vor, aber in dem Moment habe ich gedacht, ich spreche gut Englisch.
Schon alleine deswegen, weil ihr Vater Engländer ist und sie zweisprachig groß geworden sind.
Genau. Und dann sagte sie, ja okay, dann machst du gleich das Lichtdouble-Interview mit der Judith Rakers. Okay, habe ich gedacht. Und ich wusste, wenn wir dieses Interview machen, dann wird das auf alle großen Leinwände in der Arena übertragen. In der Arena ist die gesamte Aufnahmeleitung mit Anke Engelke, mit Stefan Raab, mit Regisseur, mit allen und immer so 200 Presseleute waren da. Und es wird in das Pressezelt übertragen, das waren mindestens 200 Fernseher, wo live übertragen wurde von den Generalproben und ins Volunteerszelt. Also auch wieder so ein Moment, wo man sich echt blamieren konnte. Dann postierten sich 3 Kameraleute um uns herum. Neben mir, die Sandra musste ein Stückchen wegrutschen, weil sich dann da die Judith hingesetzt hat. Die kam auch, setzte sich und sagte mir, welche beiden Fragen sie mir stellen würde in Englisch. Und dann saß sie da und probte ihre beiden Sätze. Und ich saß daneben und habe sie angeguckt und habe gedacht, wenn ich jetzt hier Sätze probe, dann verspreche ich mich garantiert, ich kann das nicht proben, jetzt was ich gleich sage. Ich hatte so ungefähr eine grobe Richtung, was ich sagen wollte. Ich habe gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Ich habe mich schön auf die Isländer konzentriert, die gerade im Fernsehen lief mit ihrem Song und fand das Lied sowieso super. Und blieb ganz entspannt und dann gingen die Lampen an und sie stellte die erste Frage, nämlich ob Düsseldorf ein guter Nachfolger wäre für Oslo, die Hosts vom Vorjahr. Und da ich die norwegische Delegation mitbetreut habe, wusste ich, dass es denen gut gefällt und das habe ich auch gesagt. Und ich habe erzählt, dass wir am Rhein gegrillt hätten und dass wir so tolle Hosts hätten und dass alle Hosts und Volunteers einen super Job machen würden. Fand ich super, das in der Arena vor allem ganz laut zu sagen. Und dass es mir echt gut gefallen würde und dass Düsseldorf ein super Host wäre. Und dann hat sie gefragt, ja, Sie, Stella aus Norwegen, haben ja auch mal vor Nelson Mandela gesungen in Südafrika. Was denn aufregender wäre, das oder jetzt hier beim ESC? Und dann habe ich gesagt, I think this is quite nerve-wracking. Das hier ist ganz schön nervenaufreibend. Und damit war das Interview zu Ende. Wir waren auf dem Punkt auszukommen. aus der Arena gab es Applaus für ein Lichtdubel-Interview. Judith Rakers sagte, wenn das mit der echten Stella nicht so gut klappt, dann komme ich nochmal auf sie zurück. Ich habe gedacht, okay, ja, ich habe mich gar nicht versprochen, es hat gut geklappt und ich habe so nette Rückmeldungen darauf bekommen. Einige von den Volunteers haben Fotos gemacht von den Leinwänden, sodass ich sehen konnte, wie das in der Arena ausgesehen hat und in irgendeiner Online-Zeitung stand was von einem sehr souveränen Lichtdubel. Und da habe ich gelernt, dass ich scheinbar vor der Kamera keine Ladehemmungen habe und dass ich das kann, erstaunlicherweise.
Diese Erfahrung, also einfach was zu tun und offensichtlich beide Male haben sie ja beschlossen, jetzt will ich das. Das ist ja, das hat so viel verändert anschließend. Sie haben sich dann Dinge zugetraut, die sie sich vorher niemals zugetraut hätten. Und sie hatten, das haben wir glaube ich jetzt alle verstanden, eine wunderbare Zeit auf dem ESC, jetzt sage ich es doch, dem Eurovision Song Contest. So toll, dass sich der Alltag danach, sagen wir es vorsichtig, ein bisschen langweilig angefühlt hat. Und wohin das geführt hat, diese Langeweile, das erzählen wir gleich. Und vorher hören wir einen Text, den Sie uns mitgebracht haben.
Ein Gedanke Gottes von Jürgen Werth. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du. Und niemand lächelt so, wie du es gerade tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du. Und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du.
Zu Gast im Studio ist Sonja Liggett, die Hebamme Sonja Liggett, die nach Afrika aufgebrochen ist. Das erzählen wir in dieser Stunde und die uns einen Text mitgebracht hat. Das sage ich jetzt einfach mal, weil wir ja keine Kamera haben. Dieser Text ist auf eine Karte gedruckt und auf der Karte ist ein Neugeborenes zu sehen. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, oder?
Nee, wenn da ein Baby drauf ist, sehe ich das natürlich sofort, wenn ich es im Laden sehe.
Diesen Text haben Sie mitgebracht. Warum? Es gibt ja sicher viele Texte, die Sie hätten aussuchen können. Aber Jürgen Werth ist ein christlicher Liedermacher und Journalist, ein Radiojournalist. Und Sie haben diesen Text mitgebracht.
Ich habe das damals gelesen und fand es einfach nur genial. Und als mein erster Sohn geboren ist, der Jonas, dann haben wir genau diesen Text auf die Anzeige gedruckt, weil es einfach so alles ausdrückt, was man über ein Baby denkt, was man bekommt. Dass es einfach genial ist, dass es das Baby ist, was man lieb hat, egal wie es wird. Und ich finde den Text wunderschön.
Was genau finden Sie daran so schön, dass es so viel Individualität gibt, dass man jedem Baby einfach, niemand ist genau wie du, dieses Einzigartige, das man dem Baby zugesteht?
Ja, und dass man gewollt ist und dass man kein Zufall ist und dass man keine Laune der Natur ist, sondern ein Gedanke Gottes, dass sich da jemand was bei gedacht hat und dass man, egal wo man lebt und wie man lebt, seine Sache mit Sicherheit gut macht und dass man selbst sein kann. Du bist du.
Empfinden Sie das bei jedem Baby, der auf die Welt kommt, dass dieses Baby ein Gedanke Gottes ist?
Ja, schon. Also ich finde, wenn ein Baby geboren wird, also näher kann man an die Schöpfung nicht rankommen.
Was ist das? Eigentlich ist es doch einfach nur ein physiologischer Vorgang. Sie haben das jetzt wie oft mitgemacht? Wie viele Babys haben Sie auf die Welt gebracht?
Ja, über 500.
Also Sie haben das 500 Mal erlebt, da ist so eine Kugel im Bauch und Sie wissen, da ist ein Baby drin und Sie kennen den Weg, wie das Baby rauskommt und das ist manchmal schwieriger und manchmal leichter, aber irgendwie kommen die da immer raus und wenn Sie in den Notausgang nehmen, nehmen Sie den Notausgang, dann kommen Sie auch raus. Warum schleift sich das nicht ab?
Ja, weil es immer wieder neu ein Wunder ist. Immer wieder ist der erste Schrei das Wichtigste, was man dann hört. Und das nutzt sich nicht ab. Das bleibt so, das bleibt immer so. Und es ist immer ein Wunder, dass das Baby schreit. Und
was bleibt? Was bleibt das Wunder? Dass dieses Wesen, was da auf die Welt kommt, ob es schreit oder ob es nicht schreit, ist da auch wieder was Medizinisches.
Ja, aber ich glaube, da passiert einfach mehr, als nur, dass es rauskommt und anfängt zu atmen und zu schreien. Da passiert einfach mehr. Also ich glaube ja, dass die Seele sich da mit dem Körper trifft.
Dass in dem Moment sozusagen dieses, was hier beschrieben ist, dieses Einzigartige passiert?
Also ich glaube ja, dass wenn jemand schwanger wird, dass sich da von irgendwoher eine Seele auf den Weg macht. Und manchmal geht eine Schwangerschaft nicht gut und dann geht diese Seele zurück dahin, wo sie hergekommen ist. Und ich glaube, dass die Frauen, denen sowas passiert, ist, dass die ganz besondere Schutzengel haben. Und das kann nur diese Seele sein, die da nicht kommen konnte. Und die muss ja bei einer Geburt, wo alles gut geht, irgendwie da rein.
Okay, und das passiert dann. Und wenn das Kind schreit, dann ist es da.
Dann hat es geklappt.
Kriegen das die anderen auch immer mit?
Nee. Nee.
Nee? Kriegt es die Mutter mit?
Die Mutter bekommt ihr Kind mit. Die Mutter hat einfach diesen riesigen ersten Augenblick, dass sie ihr Kind sieht, dass sie es nehmen kann und ist einfach überglücklich. Und die kriegt noch ganz andere Sachen mit.
Also ich weiß, was mich am meisten verwundert hat, als ich mein Kind das erste Mal im Arm hatte, war, dass ich es anguckte und es mir so fremd war. Und ich es anguckte und dachte, du bist was ganz Eigenes. Da ist was ganz Eigenes auf die Welt gekommen. Was jetzt einfach da ist, aber was irgendwie aus mir rausgekommen ist, aber was jetzt einfach da ist. Was ganz Eigenes.
Hm. Ich habe gedacht, als ich den Jonas gesehen habe, aha, du bist das.
Du bist das. Okay. Domradio, die Sendung Menschen heute mit Sonja, mit der Hebamme Sonja Liggett. Wir haben eben erzählt von einem großen Abenteuer in ihrem Leben. Eine aufregende Zeit, als der ESC, der Grand Prix in Düsseldorf 2011 war. Ja, und das war aber so ein großes Abenteuer, dass, als das Abenteuer vorbei war, der Alltag, der ja eigentlich jetzt von außen betrachtet auch spannend ist als Hebamme mit zwei Kindern und so, ihnen sehr langweilig vorkam. Und in diese Langeweile kam ein Anruf, den sie, glaube ich, A, normalerweise nicht bekommen hätten, ohne dieses Abenteuer, und möglicherweise ihm B, gar nicht nachgegangen wären. Es ging um ein Casting für einen Dokumentarfilm. Das klingt ja ein bisschen komisch.
Ja, es war tatsächlich so, dass allen, die da waren, die sind alle in ein Loch gefallen. Alle haben erstmal lange durchgeschlafen. Wir hatten alle kaum Schlaf bekommen in dieser Zeit. Und dann haben sich alle bei Facebook getroffen, ausgetauscht und Bilder ausgetauscht und diese Zeit sehr, sehr vermisst. Und in all diesen Mails, die da hin und her gingen, bekam ich vom Ralf Krutwig, der Host von der Schweiz gewesen war, einen Link geschickt von der Castingfirma, die eine Hebamme für Afrika gesucht hat. Und dann habe ich im allerersten Moment gedacht, was hat das jetzt mit mir zu tun? Aber er schrieb, ja, das ist doch was für dich. Und dann habe ich nicht lange überlegt und ich wusste ja vor der Kamera, dass das klappt. Es hat ja einmal gut geklappt, warum nicht nochmal? Das kann ich nochmal wagen und habe mich tatsächlich beworben. Und dann war das die gleiche Castingagentur, die auch diese ganzen Volunteers gesucht hatte. Und dann gab es mehrere Gespräche, Probeaufnahmen, ein Gespräch mit der Autorin.
Nochmal zurück zu dem Moment, wo Sie diese Entscheidung getroffen haben. Also da kommt so ein Link angeflogen. Hebamme nach Afrika. Jetzt bin ich Hebamme, davon will ich ja noch nicht nach Afrika gehen. Ne? Also ich meine, und diese Idee, das erzählen wir dann gleich vielleicht noch genauer, heißt Job im Gepäck. Und die Frage ist, kann ich meinen Beruf, den ich hier im hochtechnisierten, zivilisierten Europa ausübe, zum Beispiel als Hebamme, auch ganz irgendwo anders ausüben? Also nur davon, dass mir jemand den Link schickt, davon packe ich noch keinen Koffer, weder um zur Castingagentur zu fahren, noch um nach Afrika zu fahren. Aber wenn ich das vorhabe, muss es ja irgendeine Zelle in meinem Kopf geben, die sich das vorstellen kann, dahin zu gehen.
Ja, also ich bin im Krankenhaus angestellt mit einer halben Stelle. Ich habe zwei kleine Kinder, um die will ich mich natürlich kümmern. Ich bin verheiratet, ich habe einen Haushalt, ich arbeite freiberuflich. Wenn ich nach Afrika gehen will, um da zu arbeiten, dann geht das nicht nur für zwei Wochen. Das sind Aufenthalte, die dauern länger, ein paar Monate und die sind teuer. Beides für mich als Hebamme nicht zu stemmen. Aber hier hatte ich die Möglichkeit, für genau zwei Wochen nach Afrika zu gehen und dort mit Hebammen zusammenzuarbeiten. Das wäre für mich in einem anderen Rahmen überhaupt nicht möglich gewesen.
Das heißt, Sie haben sofort die Chance gesehen, die darin für Sie liegt. Mhm. Okay, und dann mussten sie sich eben durch dieses Casting-Gedöne arbeiten.
Genau, es hatten sich noch 29 andere Hebammen mitbeworben.
Echt?
Ja, es tut mir auch für die anderen echt leid, aber es konnte halt nur eine fahren. Und am Ende gab es dann Einzelgespräche mit der Autorin und dann hat sie sich Gott sei Dank für mich entschieden.
Okay, sie hatten sie Lust auf die Kamera oder war es einfach so, dass sie gesagt haben, ach die Kamera, ich will das und die Kamera wird mich nicht stören?
Ja, beides.
Beides.
Ich fand auch, dort runterzufahren und die Sachen mit der Kamera zusammen zu erleben, schön, weil ich einfach nicht alles für mich alleine erlebe. Ich konnte das ja später sehr teilen und alle teilhaben lassen. Und das fand ich toll, auch die Kameraführung manchmal ein bisschen mit zu beeinflussen, worauf geguckt wird. Da konnte ich ja selber meinen Fokus legen. Mhm. Und das fand ich toll.
Okay, also der Aspekt war, ich kann das vergrößern. Ich mache diese Reise dann nicht nur alleine. Denn, also ich kenne wirklich höllisch viele Menschen, die sich vor jedem Foto fürchten, dass es gemacht wird und es dann anzugucken. Und also denen braucht man nie mit einer Kamera zu kommen, weil, also mit einer Filmkamera zu kommen, weil die Fotokamera eben schon so eine Bedrohung ist. Das haben sie gar nicht?
Nee.
Ist das super für einen Dokumentarfilmer, glaube ich. Auch nie Angst gehabt, die Kontrolle zu verlieren, dass einfach eine Situation entsteht und gedreht wird, in der sie vielleicht mal nicht so souverän sind oder und dann aber ein Dokumentarfilmer, der natürlich seine Dramaturgie haben will und gerade die dramatischen Momente braucht, damit sein Film spannend wird. Also nie die Angst gehabt, mal die Kontrolle zu verlieren?
Nee, die hatte ich nicht. Und mit der Marika Liebsch als Autorin hatte ich auch jemanden, dem ich wirklich 100% vertrauen konnte. Und wir hatten einen ähnlichen Fokus auf die ganze Sache und sie hat einfach mein Erlebnis mitgemacht und ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst. Und wir waren ja ein Frauenteam. Wir hatten ja eine Kamerafrau, die Beate Wehrheit, die das mit schönen Bildern eingefangen hat. Und da war wirklich kein Moment, wo ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hatte auch keine Sorge, als der Film dann lief, dass da irgendwas drin wäre, was mir nicht gefallen würde.
Es ging nach Afrika und wir reisen mit Ihnen nach Afrika, aber gleich. Sonja Liget-Igelmund, Sie sind mit einem Kamerateam des WDRs nach Ghana gereist. Ich habe den Film geguckt und sie kommen im Film an diesem Hebammenheim an und die Hebammen, die da arbeiten, kommen auf sie zu und schwupp nimmt eine von denen den Koffer und hat ihn auf dem Kopf. Ich habe mich gefragt, man sieht vorher, wie sie etwas mühsam diesen Koffer hinter sich herziehen.
Ja. Und 30 Kilo.
Und das ist irgendwie, das ist so eine Szene, wo ich denke, Afrika, was haben Sie gedacht in dem Moment, wo dieses Ungetüm, was Sie hinter sich hergezogen haben, holprig, gerade noch auf dem Kopf von der Hebamme gelandet ist?
Ja, ich dachte erst, Sie wollen zu zweit tragen, da wollte ich mithelfen und schuf, war das wirklich auf Ihrem Kopf und ich habe dann nur noch gestaunt, habe gedacht, okay, wir sind in Afrika, die machen das hier so und habe gestaunt, wie Sie diesen 30 Kilo Koffer da auf Ihrem Kopf den Weg entlang zirkeln.
Das sah sehr mühelos aus.
Ja.
Ist das auch wirklich für die Frauen mühelos, so Lasten auf dem Kopf zu tragen?
Die Kinder können das, die Kinder können auf dem Kopf im Eimer Wasser holen, die können das, die tragen auch Baumstämme auf dem Kopf durch die Gegend, das ist der Hammer.
Es gibt einen Blog, den Sie schreiben, der heißt Meeting Bismarck, über diese Zeit in Ghana und was daraus alles geworden ist. Und da habe ich ein Foto gefunden, wo Sie was auf dem Kopf balancieren.
Ein Jahr später.
Ein Jahr später.
Ein Jahr später, eine Kiste mit einem Globus drin, jawohl, von meiner Nachbarin.
Und? Haben Sie das geübt? Wie kommt das? Ich habe das Foto gesehen und habe gedacht, aha, also kann man das üben? Hat das wehgetan? Haben Sie da was drunter getan unter die Kiste auf dem Kopf? Oder wie ist das, dass Sie auf einmal auch was auf dem Kopf balancieren?
Also wir waren da mit dem Pickup an die Schule gefahren, hatten ganz viele Kisten dabei, in denen Schulmaterial drin war und die Kinder waren gekommen, um die Kisten in die Schule zu bringen und stellten diese Kisten auf den Kopf. Und ich trug diese Kiste mit dem Globus drin vor meinem Bauch und habe irgendwann gedacht, nee, das sieht jetzt auch doof aus. Kann ich ja auch auf den Kopf stellen. Also auf dem Foto sieht man auch, dass ich die Kiste rechts und links festhalte.
Ja, ein bisschen gefuscht. Aber das fand ich.
Und die war ja leicht. Und dann hat man aber doch einen freieren Gang. Ist natürlich viel einfacher. Und ich frage mich manchmal, wieso die Afrikanerinnen das hier bei uns nicht machen. Aber die machen das natürlich nicht, um nicht aufzufallen, was total schade ist.
Mhm.
Weil es ist leichter, wenn man die eine oder andere Kiste auf den Kopf stellt.
Tut es auch nicht weh auf dem Kopf?
Das kommt drauf an, wie schwer es ist. Also der Globus war jetzt nicht schwer, das hat überhaupt nicht weh getan. Ich habe wohl auch eine Kiste mit Töpfen und Pfannen auf den Kopf getragen. Und das ist schon auch ordentlich, das merkt man. Aber weh, nee.
Okay,
aber die haben zum Teil Hornhaut auf dem Kopf oder manchmal legen sie sich so ein Läppchen drunter. Also die haben da schon auch ihre Tricks.
Kommen wir zurück zu der ersten Reise, dieser ersten Begegnung. Im Fragebogen habe ich Sie eben gefragt, was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie die Hebammenstation gesehen haben, also den Kreissaal zum Beispiel. Und da haben Sie gesagt, ist schon ein bisschen rustikal hier. Also rustikal ist es schon ein bisschen beschönigend, glaube ich, weil das, was man in dem Film sehen kann, ist ja, dass sie wirklich mit nichts auskommen mussten. Also es gibt eine komplizierte Geburt und am Ende haben sie Lappen in der Hand und sagen, bisschen fassungslos, das ging jetzt alles hier mit drei Lappen.
Genau.
Also wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie haben Sie als Hebamme, als Profifrau auf diese Bedingungen reagiert?
Also ich war ja ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir ja gedacht, dass die nicht viel Schnickschnack da haben, nicht so wie wir. Aber dann selber in diesem klitzekleinen Kreißsaal zu stehen, der auch noch dunkelgrau gestrichen ist, super heiß ist und wo einfach nur eine Liege in der Mitte steht und sonst nichts, das ist halt einfach, also man landet dann auf dem Boden der Tatsachen und denkt, okay, und so kann es auch gehen. Und dann haben wir diese Geburt gemacht und es gibt keine Binden, keine Unterlagen, die Tücher, die auf dem Bett lagen, die hat sich die Frau selber mitgebracht. Es gab wirklich nichts und es musste dann ohne gehen und oh Wunder, es geht dann auch eben ohne. Die Herzzone wurden kontrolliert, aber einfach anders als bei uns. Die Wehen kontrolliert, auch anders als bei uns, aber mit wirklicher Handarbeit. Das könnten wir hier auch, nur wir müssen hier immer alles beweisen anhand von Ultraschall und CTGs. Ja, weil hier einfach geklagt wird und man muss es nachweisen für die Krankenkasse. Das entfällt da unten komplett. Man macht seine Handarbeit. Und das ist auch ein schönes Erlebnis. Und die Geburt war dann auch gut. Die Frau lag zwar auf der Liege, aber dann musste sie Pipi machen, saß auf der Bettpfanne, hat sich auf den Boden gekniet, auf alle Viere, hat sich umgedreht und dann einfach wurde dieses Kind geboren und wir hockten dann daneben auf dem Boden und dann war es so. Und dann ist der kleine Kerl geboren, hatte dreimal die Nabelschnur im Hals. Ich habe da mehrfach gesagt, guten Tag, weil der im ersten Moment gar nichts machte. Und dann hat er aber dann doch Gott sei Dank geschrien und war fit. Und dann war er da und dann war es gut. Und dann war es auch eine gute Geburt. Auch ohne allen Schnickschnack und ohne alle Technik, die wir haben. Und im Endeffekt ist die Arbeit von Hebammen überall auf der Welt gleich.
Es gibt einen Moment in diesem Film, genau bei dieser Geburt. Also das Baby ist gekommen und sie haben offensichtlich ein Mikrofon an, weil man hört immer, was sie sagen. Mhm. Und sie sind nicht ganz glücklich, weil die anderen Hebammen jetzt erstmal diesen Mini-Kreissaal sauber machen und diese Frau ja immer noch auf dem Boden liegt. Und sie sagen dann so, könnte die vielleicht mal, nee, es geht jetzt auch so, sie liegt auf dem Boden. Da hatte ich das Gefühl, das hat ja gar nichts mit Handarbeit zu tun oder
ja,
mit irgendwas. Was war das für eine Situation, dass diese Frau weiter auf dem nackten, kalten Boden liegt und erstmal aber um sie herum, also sie könnte ja einfach auf die Liege zurück.
Ja, das wäre auch das, was ich hier in Deutschland gemacht hätte, sie erstmal wieder ins Bett legen, aber die Hebammen wollten, dass sie nach der Geburt aufsteht und wieder rüber geht ins Patientenzimmer und sich dort ins Bett legt und weil da einfach eine Pfütze mit Fruchtwasser war, wollten sie nicht, dass wenn sie aufsteht, sich das weiter verteilt aus hygienischen Gründen, also haben die erst alles sauber gemacht und erst dann bekam die Frau eine Binde zwischen die Beine, durfte aufstehen und in ihr Bett rübergehen. Ist ja auch vor hygienischen Hintergründen nicht blöd gedacht. Ja, in den Tropen gibt es einfach ganz andere Keime und da sollte man sowas wie Fruchtwasser möglichst schnell wegwischen und das müssen die dann so machen.
Okay, es war einfach eine medizinische Notwendigkeit, genau. Die ihnen aber in dem Moment nicht ganz klar war, sonst wären sie vielleicht nicht so fassungslos gewesen.
Ja, ich hätte einfach gerne das Baby gerne der Frau auf die Brust gelegt und hätte sie einfach gepampert, einfach, dass sie sich gut fühlt. Aber das ging halt gerade nicht, das ist dann eben Afrika.
Afrika ist auch, es gibt eine andere Geburt in dem Film, die verlegt werden muss, das klingt jetzt so unspektakulär, ja, dann geht man eben dann ins Krankenhaus. Aber das Krankenhaus ist eine Weile weg, ich weiß nicht wie weit, aber es muss eine Ecke sein. Und es gibt keine Transportmöglichkeiten, das heißt, die Frauen stellen sich dann an die Straße und warten, bis jemand sie mitnimmt.
Ganz genau. Ich hatte das die ersten Tage so ein bisschen verdrängt. Also sie sagten, ja, wenn was ist, dann überweisen wir die Frau. Und das klingt so europäisch, so schick, das klingt nach Krankenwagen.
Mhm.
Ich habe das dann so ganz weit nach hinten geschoben, aber dann saß ich da eines Nachts im Kreißsaal und es war klar, die Frau hat nicht genügend Wehen, es geht nicht weiter, das Kind muss aber bald auf die Welt kommen, sie muss ins Krankenhaus und dann packte die ihre Tasche und ihre Angehörige begleitete sie und die beiden gingen an die Straße, die Hebamme mit und dann saßen wir da mitten in der Nacht an der Straße und immer wenn ein Auto vorbeikam, winkte Patience in die Richtung, in die die Frau sollte und manchmal passt es dann eben nicht und die Autos fuhren weiter und ich saß dann und habe gedacht, ja okay, wow,
aber das wäre jetzt auch gewesen, wenn die Frau blutet, wenn irgendwas, egal in welcher Situation.
Wenn das Kind krank ist, egal bei was, die Frauen gehen an die Straße und warten auf das passende Totro, das sie dann in die richtige Richtung bringt. Das ist für uns hier absolut unvorstellbar. Und diesen Moment, wie sie da an der Straße steht und wartet, den habe ich mit der kleinen Videokamera eingefangen und habe dann auch gesagt, ja, die Frau muss verlegt werden, sie steht in der Straße und wartet auf das Auto. Und ich habe hinter die Autorin gefragt, sag mal, habe ich das so aufgeräumt? In dem Moment, wo ich da selber an der Straße sitze, habe ich das so da gesagt? Ja, hast du. Und da habe ich gestaunt, dass ich das so gesagt habe. Aber ich war einfach mit dabei. Das war da so.
Es war das, was eben in dem Moment war.
Ja.
2 Wochen hat dieses Abenteuer gedauert. Dann sind sie zurückgekommen. Und ich habe mich gefragt, wie das dann wohl ist, wieder in einem Hightech-Wohlfühlkreißsaal zu sein. Und das frage ich sie gleich. Im Domradio in der Sendung Menschen zu Gast, die Hebamme Sonja Ligget. Wir haben ihre Geschichte bis dahin erzählt, dass sie vor einem Jahr nach Afrika gereist sind und dort als Hebamme 2 Wochen lang gearbeitet haben. Darüber ist ein Film gedreht worden, deswegen kann ich das auch alles gucken und wissen, was bei den Geburten passiert ist und so. Und es habe ich eben schon gesagt, ich habe mich beim Gucken dieses Films wirklich gefragt, wie war der Weg zurück? Denn am Anfang des Films wird gezeigt, wie sie hier in Köln arbeiten. Und dann sieht man einen Kreissaal, der einerseits ganz viel Hightech hat, aber es ist so ein bisschen versteckt, weil es sind schöne Farben und das Bett oder die Liege, auf dem die Frauen ihre Kinder gebären, ist mit Tüchern und ist flexibel und rund und kann gestellt werden. Und alle möglichen Sachen gibt es. Und das sieht so aus wie ein Hightech-Wohlfühl-Kreissaal, also beides auf einmal. Als sie zurückgekommen sind, die erste Geburt dann da, wie war das?
Ja, noch viel vorher. Wenn ich zur Arbeit komme an die Kreißsaaltür, dann muss ich so einen Geheimpin eingeben, damit die Tür automatisch aufgeht. Also alleine das überfordert einen schon. Und dann kommt man da rein und sieht diese Wäscheschränke und man hatte gerade 14 Tage überhaupt keine Wäsche für die Betten. Und dann steht man erstmal da und weiß gar nicht, was man machen soll. Oder auch man geht in den Supermarkt und steht da und weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll oder ob einen gleich der Blitz trifft. Man weiß es nicht. Man kann da einfach die Sachen in den Einkaufswagen schmeißen und weiß, 6 Flugstunden von hier geht das überhaupt gar nicht. Das ist eine ganz andere Welt, eine ganz andere Zeit. Und da muss man erstmal sich Zeit geben, um sich wieder hier einzuleben. Und ich war ja nur 2 Wochen da. Ich weiß nicht, wie das für Menschen ist, die da ein halbes Jahr waren oder länger. Das muss sehr schwer sein.
Sie wussten, dass sie dahin wieder zurück wollen und zwar nicht alleine. Sie wollten, dass ihr Mann und ihre beiden Söhne das auch erleben. Warum?
Weil die mich sonst irgendwann nicht mehr verstanden hätten. Also man muss das selber erleben, sonst kann man es nicht nachvollziehen. Also man kann den Film im Fernsehen gucken und eine Idee davon kriegen, aber wie es sich selber anfühlt, das kann man einfach nur, wenn man da ist. Und ich kann ja nicht in meiner eigenen Familie zum Außenseiter werden, weil ich ständig nach Afrika fliege und die nicht. Und so war es ganz angenehm, weil auch das Zurückkommen haben wir gemeinsam gemeistert und das war für uns alle gleich. Und letztes Mal, nach ein paar Tagen, dachten alle, ja, jetzt macht sie wieder hier ein normales Programm und für mich war es total schwer. Und diesmal hat das keiner erwartet, weil wir einfach alle uns langsam wieder eingelebt haben.
Mhm. Wir haben schon erzählt, die Geschichte mit dem Container, dass eben daraus, dass sie erzählt haben, von ihrer Zeit als Hebamme in Ghana, in den Schulen ihrer Kinder, dass daraus ein Riesenprojekt geworden ist, weil ihnen jemand einen Container gesponsert hat. Den haben sie dann auch mit runtergenommen. Und da habe ich mich dann gefragt, kamen sie sich nicht vor wie die Weihnachtsfrau oder wie das Christkind? Also mit so einem, mit 3 Koffern anzukommen ist was anderes, aber mit so einem riesen Container anzukommen, ist das ein gutes oder ein ungutes Gefühl, so viele Dinge mitzubringen?
Also es hat gewisse Risiken, vor allen Dingen, wenn man die Containertüren öffnet, ob dann das Chaos ausbricht, da macht man sich natürlich vorher viele Gedanken. Mhm. Aber ich habe da meinen Kolleginnen, Annie und Patience, voll vertraut, dass die das richtig organisieren, dass das gut geht. Ich hatte auch einfach einen guten Eindruck von diesem Dorf, HW in Ghana. Und wusste, dass das mit der Verteilung, dass das gut gehen wird, dass wir das, wir haben das gut geplant, wir hatten alles gelistet und wussten das. Und ich habe vorher auch immer gedacht, das ist wahrscheinlich wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und dann sind wir da angekommen und ehrlich gesagt, das war so viel Arbeit bis dahin, dass ich schon relativ platt war. Und in dem Moment auch gar nicht mehr so viel gemerkt habe, weil wir einfach gearbeitet haben. Wir haben einfach 2 Wochen lang durchgearbeitet und als der Container endlich ankam, waren wir einfach schon echt platt und waren froh, dass es absolut reibungslos geklappt hat. Also wir haben Morgens um 5 den Container entladen, haben die Kisten in verschiedene Räume an der Klinik gebracht, die leer waren, direkt sortiert, Schulmaterial, Krankenhausmaterial, Werkzeug und so weiter. Und dann war der Container leergeräumt und fuhr wieder weiter und war schon wieder weg, dieser LKW.
Aber die vielen Sachen waren ja da.
Die waren da. Und auch für die Hebammen war das bis dahin sehr abstrakt, wie das wohl sein würde. Die wussten, da kommt ein Container und das ist toll. Und der Sonja ist das irgendwie total wichtig, dass das auch schnell geht, dass der schnell hier bei uns in HW ankommt. Okay. Und erst im Laufe der Woche, wo wir verteilt haben, da ist denen klar geworden, wie viel da drin ist und wie viel sich vor Ort ändert. Und der Ältestenrat war da und hat das gesehen und konnte es nicht fassen. Und die Hebammen haben dann irgendwann gesagt, ja, wir können uns da gar nicht richtig für bedanken. Das ist viel zu viel. Also das muss schon der liebe Gott übernehmen, dass der lebenslänglich seinen Segen auf alle niederrieseln lässt, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Uns selber ist es nicht möglich, uns richtig dafür zu bedanken.
Entsteht dann so eine Erwartungshaltung, nur wenn dann irgendwelche weißen Leute aus Europa kommen, dann haben die halt nicht einen Ranzen, sondern 100 Ranzen im Gepäck und so weiter?
Die Afrikaner kennen Weiße eher als Menschen, die vorbeikommen und sagen, oh, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dann machen wir aber das und das könnte man ja viel besser machen und das, also das geht zu Hause besser und ach, das ändern wir mal und dann kommen diese Menschen nie wieder. Das kennen die Afrikaner von Weißen. Und ich habe halt, als ich letztes Jahr da war, nichts versprochen. Und deswegen gab es auch keine Erwartungshaltung. Und das war wahrscheinlich der Trick an der Sache. Und dann hat es einfach gut geklappt. Und ich habe da alle echt erstaunt. Und der Ältestenrat hat dann gesagt, ich hätte irgendwie mehr gemacht als Napoleon.
Ja.
Das fand ich ja süß. Habe ich nicht. Aber die waren schon echt angetan. Und auch der Ältestenrat, die haben sich total mitgefreut. Auch wenn sie persönlich vielleicht gar nichts mehr von den Schulsachen haben und von vielleicht auch die Krankenhaussachen nicht so nutzen können. Eine ältere Dame hat gesagt, jetzt hättest du auch nochmal Lust, Zwillinge zu bekommen in dem neuen
Im Domradio in der Sendung Menschen geht die Sendung mit Sonja Liget, der Hebamme, die nach Ghana gegangen ist. Zu Ende, Sonja Liget, ein bisschen Zeit haben wir noch. Es gibt in beiden Filmen eine Szene am Wasserfall. Patience, das ist die Leiterin der Hebammenstation, das finde ich total schön, weil Patience heißt ja Geduld und ich stelle mir immer vor, dass Hebammen unendlich viel Geduld brauchen, wollte ihnen unbedingt diesen Wasserfall zeigen. Und im Film sagt sie, die Natur, so wie Gott sie geschaffen hat, wollte sie ihnen zeigen. Und da kommt ja ein sehr tiefer Glaube zum Ausdruck, der kommt in dem Film immer wieder. Wenn die Hebammen, die afrikanischen Hebammen erzählen, sie gehen auch mit denen zusammen in die Kirche. Das ist irgendwie eine sehr schmucklose Angelegenheit. Das sieht aus wie so eine Lagerhalle. Aber da tobt echt der Bär, da wird getanzt und sieht sehr heiß und sehr anstrengend aus, aber auch wirklich richtig lebendig. Hat das Ganze auch mitzubekommen, wie sehr die Hebammen, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, in Gott verankert sind, in dem, was sie tun? Hat das Ihre Beziehung zu Gott verändert?
Das weiß ich noch nicht. Also erstmal habe ich sehr viel über diese Hebammen gelernt, wie die ihr Leben meistern. Das ist wirklich ein hartes Leben, was die haben, ohne irgendwelchen Komfort. Und wenn was nicht so gut läuft, dann suchen die ihre Kraft in Gott. Und da gibt Gott ihnen unendlich viel Kraft. Und das ist irgendwie sehr schön zu sehen, wie sie das machen. Und das habe ich mir schon genau angeguckt. Und das ist auch schön. Und ich hatte aber auch die ganze Zeit das Gefühl, dass unser ganzes Projekt unter einem sehr guten Stern steht. Und das hat man gefühlt. Und wer weiß auch immer, was das für ein Stern war, aber es war einfach sehr gut.
Im Fragebogen habe ich Sie auch nach Gott gefragt. Und Sie sind das die Erste, die das so sagt. Und na, das sind ja jetzt schon ein paar Jahre, dass es die Sendung Menschen gibt. Also das sind ja sicher ein paar hundert Gäste, die hier waren. Und Sie haben gesagt, Gott ist. Ich habe gefragt, Gott ist? Und Sie haben gesagt, Gott ist. Also das klingt nach einer großen Selbstverständlichkeit, als wenn Gott einfach eine Selbstverständlichkeit in Ihrem Leben wäre.
Ja, also irgendwie gibt es da ein Universum und das lenkt irgendwie. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich Zufälle gibt. Dafür passieren zu viele unglaubliche Dinge. Ich glaube daran, dass jeder seinen Schutzengel hat und irgendwie ist da was.
Mich hat das berührt, dass Patience Ihnen diesen Wasserfall zeigen möchte, denn sie zeigt Ihnen nicht die Armut. Sie zeigt Ihnen nicht all das, was nicht funktioniert, sondern sie zeigt Ihnen die Schönheit der Natur. Und das ist wirklich schon im Film ein beeindruckender Ort. Ich will gar nicht wissen, wie das in Wirklichkeit war. Das ist auch ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob wir hier so gucken würden, ob wir auf die Schönheit der Natur gucken würden, wenn tausend Dinge nicht funktionieren.
Ja, wir Deutschen jammern einfach gerne und fokussieren uns auf all das, was nicht funktioniert. Und das machen die dann nicht. Wenn sie es machen würden, würden sie einfach kaputt gehen. Das kann man gar nicht aushalten. Also gucken sie auf das, was gut ist. Und es sind sehr, sehr glückliche Menschen. Gut, sie dürfen nicht krank werden. Aber es sind sehr glückliche, in sich ruhende Menschen und haben mich völlig fasziniert von ihrer Art. Und das haben wir hier in Deutschland so nicht. Und das ist toll. Und es ist einfach schön, dort zu sein und das zu erleben. Die Art der Menschen zu leben und glücklich zu leben. Bei allem, was rechts und links nicht gut funktioniert.
Diesen Wasserfall, den wollte Patience Ihnen ja schenken, also den Anblick schenken. So hat es sich für mich angefühlt. War das so, als Sie da standen, dass Sie ein Geschenk bekommen haben?
Ja, und das war auch sicherlich der allerschönste Moment in diesen 2 Wochen in Ghana. Das ist ein unfassbarer Wasserfall und da geht auch wirklich Magie von aus, von diesem Wasserfall. Und jetzt meine Familie dahin zu bringen, war auch einfach toll und die waren auch fasziniert. Und diesmal war es noch schöner als letztes Mal, weil auch noch ein Regenbogen über diesem Wasserfall schien. Es war wirklich fantastisch. Man sieht die Bilder dazu auch im Blog, wie schön es da war. Und ich hatte einfach mein Versprechen eingehalten. Ich hatte schon ein Jahr danach meine Familie dahin gebracht. Das hätte ich letztes Jahr nicht gedacht, dass ich das schaffe und war auch einfach stolz, dass wir das so hinbekommen haben. Dass ich da gleich mit einem Container ankomme, hätte ich auch überhaupt nicht gedacht, aber das ist wohl irgendwie ein Plan gewesen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Was wünschen Sie sich noch für Ihre Arbeit in Ghana, mit Ghana, für Ghana?
Also ich habe ja zum Beispiel dort Schuluniformen gekauft für Kinder, die sich keine neue leisten können. Und das war eine unglaublich schöne und aufregende Aktion. Ich würde sowas gerne nochmal machen. Ich würde auch gerne den Hebammen weiter unter die Arme greifen. Und es gibt auch dort ein Projekt, was traditionelle Hebammen ausbildet. Da ist auch einfach viel zu tun. Und man kann damit sehr wenig ganz tolle Sachen machen. Und das würde ich gerne weitermachen. Und ich würde sicherlich auch nochmal mit einem Container dahin fahren. Der Ältestenrat hat schon gesagt, also falls ich irgendwann nochmal wiederkomme, also falls es irgendwie möglich wäre, also sie bräuchten ja schon einen Krankenwagen. Und das kann ich nachvollziehen. Das habe ich beim letzten Film auch schon gedacht, dass das ist das, was sie bräuchten. Und wer weiß, was passiert. Das Spendenkonto gibt es und man kann gebrauchte Krankenwagen kaufen und die kann man in einen Container stellen. Es geht.
Und kann man sie auch einladen für Vorträge?
Das kann man.
Also die Menschen müssen hier erfahren, dass es dieses Spendenkonto gibt und wahrscheinlich sind die Menschen in ihrer Umgebung auch einfach, sagen sie mal, fein, aber jetzt mal gut mit Ghana so. Also man kann sie einladen, sie halten Vorträge über das, was schon passiert ist. Es gibt einen Blog, in dem man sich informieren kann, der heißt kurioserweise Meeting Bismarck, also Bismarck treffen und Bismarck, so hat die afrikanische Familie das Baby genannt, das sie entbunden haben in Ghana. Es gibt viele Möglichkeiten. Sonja Liget, ich wünsche Ihnen, dass das genau so weitergeht, wie es für die Afrikanerinnen gut ist, aber auch für Sie gut ist. Dass es für alle gut ist, dass Sie als Hebamme nach Ghana gefahren sind. Danke, dass Sie das heute uns hier erzählt haben. Danke, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, dass da was bei war, was Sie inspiriert, völlig unabhängig davon, ob Sie selber Bismarck auch helfen wollen, sondern einfach dass es eine Inspiration gibt von jemand, der seinen Koffer packt und als Hebamme in Ghana arbeitet und ein großes Abenteuer erlebt. Am Mikrofon war Angela Krumpen.